BTO, Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es um drei Themen. Zunächst behandeln wir die Frage, wie denn am besten auf eine Gasmangellage reagiert werden sollte. Denn diese können wir leider für diesen Herbst nicht ausschließen. Denn Sanktionen könnten noch kommen oder auch Russland umgekehrt die Lieferungen einstellen. Weiteres Thema, wie könnte es in dieser Woche anders sein, die Zinsentscheidung der EZB. Und natürlich auch die Übergewinnsteuer, die nun überall diskutiert und von vielen gefordert wird. Fangen wir also an.
BTO, Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
Christine Lagarde bzw. die EZB hat am vergangenen Donnerstag das getan, was nun seit über 10 Jahren wahrscheinlich von vielen erwartet wird, nämlich das Ende der ultralockeren Geldpolitik angekündigt.
First, we decided to end net asset purchases under our asset purchase program as of July 1st, 2022. Second, we intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Looking further ahead, we expect to raise the key ECB interest rates again in September. Third, beyond September, based on our current assessment, we anticipate that a gradual but sustained path of further increases in interest rates will be appropriate.
Ab kommendem Monat sollen die milliardenschweren Anleihenkäufe eingestellt werden und die Zinsen werden etwas steigen, im ersten Schritt um 0,25 Prozentpunkt. Das heißt konkret, die Einlagenzinsen für die Banken bei der EZB werden selbst dann noch, trotz einer Rekordinflation, im negativen Bereich bleiben. Tja, wer hätte sich sowas mal vor 10 Jahren träumen lassen. Ja, die Inflation hat viele Erklärungen und die haben wir in diesem Podcast schon oft diskutiert. Und sicherlich haben die Ökonomen recht, die sagen, Moment mal, die EZB ist nicht daran schuld, dass Lieferketten gestört sind. Die EZB ist nicht daran schuld, dass Öl knapp ist. Und schon gar nicht ist die EZB daran schuld, dass Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat. Und daraus leiten diese Ökonomen dann ab, dass die Notenbank ja auch wenig tun könne, um die Inflation zu stoppen. Das Einzige, was sie tun könne, wäre, die Wirtschaft in eine Rezession zu zwingen, die dann über den Umweg von Arbeitslosigkeit und Nachfragerückgang den Preisanstieg dämpfen würde. Diese Argumentation ist auch nicht von der Hand zu weisen, da ist schon etwas dran. Aber, und hier erinnere ich gerne an frühere Podcasts, es gibt eben keine einfachen Erklärungen für Inflation. Wir haben die These des Kostendrucks, Lieferketten, das stimmt. Wir haben die These, dass es auch um Nachfrage geht. Wir hatten einen großen Nachfrageschub, nachdem eben die Staaten in den letzten Jahren im Zuge der Corona-Krise sehr viel Geld in die Wirtschaft gepumpt haben. Und wir haben natürlich auch das Thema, was Professor Schnabel auch bei uns im Podcast gesagt hat, dass die Inflationsrate ohnehin seit Jahren nicht richtig gemessen wird, weil eben der Anstieg der Vermögenspreise, Stichwort Immobilien, gar nicht bei der Messung der Inflation berücksichtigt wird. Jede dieser Inflationstheorien oder Ansatzpunkte und Kritiken hat natürlich irgendwo einen Punkt und hat in der Vergangenheit funktioniert. Aber nicht jede immer. Das gilt eben auch für die am heftigsten umstrittene, nämlich die Theorie des Monetarismus. Diese war in der letzten Phase der hohen Inflation, 70er, 80er Jahre, sehr populär. Mit Friedman hat sie geprägt und hat im Prinzip ja gesagt, wenn die Geldmenge zu stark wächst, dann gibt es Inflation. Und wir hatten dazu Tim Congdon auch zu Gast in diesem Podcast vor einigen Wochen, der eben letztes Jahr im Sommer schon vorhergesagt hat, dass die Inflation kommen würde, weil er auf die Geldmenge geblickt hat, recht hatte und jetzt eben gesagt hat, wir stehen an einem gefährlichen Wendepunkt, denn sollten die Geldmengen jetzt stark anfangen zu schrumpfen und nicht mehr in dem Maße wachsen, dann würde die Inflation zurückgehen, aber auch die wirtschaftliche Leistung würde anfangen zu schrumpfen. Rezessionsgefahr ist das Stichwort. Auf jeden Fall könnte man sagen, im Jahr 2020 haben wir das Jahr gehabt, in dem der Monetarismus zu einer Renaissance gefunden hat. Denn auch wenn die EZB betont, sie ist unschuldig, wie die Fed übrigens auch. Das ist sie natürlich nicht. Die Geldmengen wuchsen in den USA, die Geldmenge M2, in der Spitze mit einer Jahresrate von 27,5%. Und in der Eurozone waren es immerhin noch 11,5%, deutlich weniger, aber trotzdem doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Und dieses Geld hat natürlich die Nachfrage angeschoben, das ist doch klar. Und die Kombination mit den unstrittigen Problemen auf der Angebotsseite haben dann eben zu höherer Inflation führen müssen. Ich verweise auch darauf, habe ich auch schon früher getan im Podcast, dass Regionen mit geringerem Wachstum der Geldmenge, wie Japan und die Schweiz, eben auch nicht zufällig deutlich geringere Inflationsraten haben. Das heißt, egal was die EZB macht und wie sehr sie noch betont, es waren Sonderfaktoren, die EZB hat eine Mitschuld an der Entwicklung. Jetzt kann man sagen, na gut, umso besser, dass sie jetzt handelt, das stimmt. Das Problem an der Rückbesinnung der EZB auf ihre eigentliche Kernaufgabe, nämlich die Sicherung der Kaufkraft des Geldes, ist letztlich der Zeitpunkt. Sie ist zu spät dran. Die Gefahr ist nun groß, dass die Inflation sich verfestigt und dass man deshalb stärker bremsen muss. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr auch groß, dass die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Vergessen wir nicht, ein Zinsanstieg um 1 Prozentpunkt lässt die Zinslast in der Eurozone um rund 3% vom Bruttoinlandsprodukt ansteigen. Einfach deshalb, weil Staaten und Privatsektor ungefähr 3-mal so viel Schulden haben wie die jährliche Wirtschaftsleistung. Wir haben also ein Bremsmanöver der EZB, was vorsichtig ist, was zu spät ist. Und letztlich haben wir jetzt die Situation, wo diese Verknappung der Liquidität oder die Aussicht auf verknappte Liquidität dazu führt, dass die Vermögensmärkte unter Druck kommen. Das haben wir schon gesehen in den letzten Wochen und Monaten infolge der Verknappung des Geldes in den USA. Aber das strahlt natürlich weltweit aus. Und damit sind die Notenbanken auf einem sehr, sehr schmalen Grat unterwegs, namentlich die EZB. Bremst sie nicht ausreichend, kommt die Inflation noch höher und sie kriegt es nicht unter Kontrolle. Bremst sie etwas zu stark, droht die Wirtschaft in der Tat in die Rezession abzustürzen. Dass der Grat jetzt so schmal ist, auf dem die EZB wandert, liegt daran, dass sie selbst den Weg zu lange gegangen ist. Hätte sie früher gehandelt, hätte sie handeln können, ohne die großen Risiken zu haben, entweder auf der Inflationsseite oder aber eben auf der Seite Richtung Rezession. Mitleid hat die EZB dafür sicherlich nicht verdient, aber wir müssen ganz klar sagen, wir müssen trotzdem alle gemeinsam der EZB die Daumen halten, dass sie es schafft, die Inflation zu bremsen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen, in unserem eigenen Interesse. Heute wird es in diesem Podcast grundsätzlich. Es geht um einen Kernaspekt der Wirtschaftswissenschaften, den Umgang mit Knappheiten. Kurz dazu die Definition aus Wikipedia.
Unter Wirtschaften, der menschlichen wirtschaftlichen Aktivität, verstehen die Wirtschaftswissenschaften die planmäßige und effiziente Entscheidung über knappe Ressourcen zwecks bestmöglicher Bedürfnisbefriedigung. Nicht die gesamte Volkswirtschaft ist von Knappheit gekennzeichnet. Freie Güter wie Luft weisen keine Knappheit auf, denn sie sind im betreffenden Gebiet zur betrachteten Zeit in großer Menge vorhanden, dass jeder Mensch so viele Einheiten des Gutes konsumieren kann, wie er will, beziehungsweise bis seine Sättigungsmenge erreicht ist. Wirtschaftsgüter dagegen werden über ihre Knappheit definiert und deshalb auch knappe Güter genannt, denn sie stehen nicht zu jeder Zeit und an jedem gewünschten Ort in der gewünschten Qualität und Menge zur Verfügung. In der DDR waren Bananen knapp, in der BRD dagegen nicht. Trinkwasser wiederum ist in der Wüste knapp, in Deutschland jedoch nicht. Für die Frage der Knappheit ist nicht die Begrenztheit der Güter von Bedeutung, sondern dass sie im Verhältnis zum Umfang der Bedürfnisse zu gering sind. Knappheit ist also ein relativer Begriff. Sie erfordert Wirtschaften, das darauf abzielt, die Knappheit zu mildern und die knappen Mittel so zu lenken, dass eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung erfolgt.
Klartext. Wenn es darum geht, wie man am besten mit Knappheit umgeht, sind die Wirtschaftswissenschaften die richtigen Ansprechpartner. Hier werden die Lösungen erarbeitet, um zu einem effizienten und effektiven Ergebnis zu kommen. Und genauso eine Gasmangellage können wir heute nicht ausschließen. Es kann durchaus sein, dass die Europäische Union sich doch dazu entschließt, Sanktionen auch im Erdgasbereich zu verhängen. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass Russland, je nach Kriegsverlauf, beschließt, von sich aus die Gaslieferung einzustellen. Wir wissen, dass Erdgas enorm wichtig ist als Energieträger für Westeuropa. In Deutschland war Erdgas 2021 mit einem Anteil von 27% nach Mineralöl der zweitwichtigste Primärenergieträger. Primärenergieträger sind solche Energieträger, die nicht bereits weiterverarbeitet wurden, also wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Übrigens, die erneuerbaren Energien hatten einen Anteil von 16% und die Atomkraft lag bei 6%. Die EU bezog vergangenes Jahr rund 40% des Erdgasbedarfs aus Russland. In Deutschland lag der Anteil sogar bei rund 55%. Jetzt gab es ja entsprechende Bemühungen zu diversifizieren und es ist gelungen, den Anteil der russischen Importe beim Gas zu senken, aber trotzdem lag der Wert am Ende des ersten Quartals immer noch bei rund 40%. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch bei einer massiven Kraftanstrengung Richtung Diversifizierung, Stichwort man reist nach Katar und versucht dort Gas zu kaufen oder man überredet die Norweger, mehr nach Deutschland zu liefern, selbst wenn das gemacht wird, wenn gespart wird, wenn man versucht, es auch durch Öl zu ersetzen, müssen wir immer davon ausgehen, dass bis zum Sommer 2024 Deutschland mehr oder weniger abhängig bleibt von russischem Gas. Und wie gesagt, all das setzt voraus, dass wir es sind, die entscheiden, ob wir weiter Gas kaufen wollen. Es ist immer noch möglich, dass Russland beschließt, nicht mehr zu liefern. Wenn Russland nicht mehr liefert oder wir kein Gas mehr beziehen, hätte das erhebliche wirtschaftliche Folgen, und zwar negative. Wie groß diese Auswirkungen wären, ist unter Ökonomen heftig umstritten. Den Aufschlag machte eine Gruppe von 9 Ökonomen um den in den USA lehrenden Professor Rüdiger Bachmann mit der Aussage, dass ein Gasembargo für Deutschland durchaus verkraftbar wäre. Da wird vorgerechnet, dass der Schaden vielleicht bei 1-3% des Bruttoinlandsproduktes liegen würde. Dieses Papier wird oftmals als Bachmann-Papier bezeichnet, einfach deshalb, weil Professor Bachmann im Alphabet als erster aufscheint. Neben ihm waren unter anderem auch Professor Moritz Schularik und Professor Christian Bayer von der Universität Bonn beteiligt, die ebenfalls schon mal zu Gast in meinem Podcast waren. Wie gesagt, die Kernaussage dieser Autoren ist, es wäre ein Schock, aber ein verkraftbarer. Bundeskanzler Scholz teilte diese Auffassung offensichtlich nicht und hat das Papier bei Anne Will dann so kommentiert.
Wir wären vorbereitet, aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler.
Die sehen das aber falsch und es ist ehrlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre. Deshalb haben wir uns so gut vorbereitet und deshalb arbeiten wir jetzt mit dem schnellsten Tempo, das überhaupt möglich ist, daran, dass wir uns unabhängig machen können von diesen Importen.
Nun wissen wir, dass Olaf Scholz es nicht so mit Ökonomen hat, die Dinge sagen, die ihm nicht gefallen. Ich erinnere an den Wahlkampf, wo er, als vorgerechnet wurde, dass das Rentensystem nicht nachhaltig ist, wir also entweder höhere Beiträge brauchen, ein höheres Renteneintrittsalter oder geringere Rentenzahlungen, dass er da gesagt hat, nein, das glaubt er alles nicht, er möchte lieber mit echten Experten darüber sprechen. Diese hat er bis heute nicht gefunden und wir wissen aus unserer Besprechung des Koalitionsvertrages, dass die Koalition eben darauf setzt, für 4 Jahre nochmal durchzukommen mit der gegenwärtigen Politik und die Reform damit nochmal aufzuschieben. Doch kommen wir zurück zum Thema Gasembargo. Es gab auch andere Studien und diese haben vor erheblichen Folgen gewarnt. So zum Beispiel Tom Krebs von der Universität Mannheim. Dieser bezifferte den Schaden auf 3 bis 8 Prozentpunkte vom BIP, was deutlich mehr ist als das, was die anderen gesagt haben. Das führte dann zu einer heftigen Auseinandersetzung, unter anderem auch bei Twitter, wo sich die Gruppen gegenseitig mit Vorwürfen überzogen. Auf der einen Seite die Theoretiker, auf der anderen die Lobbyisten, die nur an Unternehmensinteressen und an Gewerkschaftsinteressen denken. Ich persönlich muss gestehen, ich neige bei diesem Thema zur Vorsicht. Es mag sein, dass wir mit staatlichen Hilfen die Folgen eines Gasembargos für die Wirtschaft kompensieren können. Aber es ist schon etwas anderes, ob im Zuge von Corona ein Restaurant schließt oder ob wir große Teile der Industrie, die ohnehin schon unter den im internationalen Vergleich sehr hohen Energiepreisen leidet, endgültig wettbewerbsunfähig machen. Einen solchen Schaden können wir unter Umständen nie reparieren. Und ich finde, das Risiko ist einfach zu groß, um es einfach mal auszuprobieren. So oder so spricht alles dafür, dass wir uns auf das Szenario eines Gasembargos einstellen sollten. Denn die Folgen wären erheblich. Spontan denkt man natürlich an die Chemieindustrie und an die Automobilbranche. Deshalb verwundert es nicht, dass aus diesen Sektoren besonders prominente Warner kommen. Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende der BASF, sagte bei der Aktionärsversammlung, es sei nicht möglich, sich kurzfristig aus der sehr starken Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas zu lösen. Ein plötzlicher Lieferstopp würde zu unumkehrbaren Schäden für die gesamte Wirtschaft führen. Selbst die Erzeugung von Lebensmitteln könnte ohne Gas in Deutschland weitgehend zum Erliegen kommen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat dies bereits in einer Studie im Jahre 2019 festgestellt. So deckt in der Lebensmittelproduktion Erdgas rund 50% des Energiebedarfs. In einzelnen Bereichen wie Molkereien, Ölmühlen und Zuckerfabriken liegt der Anteil des Gases noch deutlich darüber. Dahinter steht natürlich auch folgende Entwicklung. Viele Unternehmen der Lebensmittelindustrie hatten mit Blick auf den Klimaschutz von Heizöl auf Erdgas umgestellt. Und nun sind die Ausweichmöglichkeiten begrenzt. Meist ist es so, dass es noch für Notfälle Heizölvorräte gibt, doch diese reichen meist nur für wenige Tage. In einer Gasmangellage wären also Produktionsausfälle in Bäckereien und in der Milchverarbeitung zu erwarten und damit auch die gesamte Lebensmittelversorgung Deutschlands betroffen. Schlussfolgerung aus der Studie hat die damalige Regierung übrigens nicht gezogen, das kennen wir aber schon. Man hat ja auch keine Schlüsse gezogen aus der einige Jahre zuvor bereits durchgeführten Simulation einer Pandemie. Nun also übt sich der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk im Verbreiten von Durchhalteparolen.
Wir sind in intensiven Verhandlungen mit unseren europäischen Nachbarn aus Solidaritätsgründen, aber auch um die deutsche Gasversorgung zu stabilisieren. Und wenn es uns jetzt noch gelingt, sowohl in den privaten Haushalten wie auch in der Industrie sparsamer mit Gas umzugehen, uns Substitute zu besorgen, insgesamt effizienter zu sein, vielleicht auch auf das ein oder andere zu verzichten, um das sozusagen auch mit einzuspeichern, dann sieht es so aus, dass wir auch ordentlich durch die nächsten Winter kämen. Heißt, niemand müsste frieren und niemand müsste Einschnitte vorwegnehmen, vorausgesetzt, das russische Gas fließt weiter.
Und was wäre im Falle eines Falles?
Dieses Szenario ist im Rahmen der sogenannten SOS-Verordnung, also einer europäisch geltenden Rechtes, klar geregelt, und zwar bezüglich einer Schutzreihenfolge. Das heißt, im europäischen Recht ist vorgesehen, dass für den Fall einer Gasnotlage und wenn dann eben der Markt das nicht mehr alleine regeln kann, weil es zu wenig Angebot gäbe, dass dann besonders geschützte Kundengruppen, das sind einmal private Haushalte, aber auch Krankenhäuser, Pflegeheime, Polizeistationen, Kasernen etc. Das heißt, die müssten bevorzugt mit Gas geliefert werden, beziehungsweise bei denen darf man das nicht abschalten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei besonders großen industriellen Gaslieferanten wir jetzt schon Daten erheben, um genau wissen zu können, wenn wir hier tatsächlich dann Gaslieferung abschalten müssten, welche Konsequenzen richten wir damit an? Nochmal, das Ziel ist, die Situation zu vermeiden. Wenn sie aber nicht zu vermeiden ist, dann wäre die Bundesnetzagentur laut Gesetz befugt, hier einzugreifen.
Bei den privaten Haushalten setzt man also auf Appelle und Vernunft. Doch ist das der richtige Weg, um mit Knappheit, vor allem wenn sie so drastisch ist und so schnell eintritt, umzugehen? Am Anfang des Podcastes habe ich ja gesagt, dass Knappheit im Prinzip das zentrale Thema ist für die Wirtschaftswissenschaften. Und deshalb dachte ich mir, es lohnt sich, das besser zu verstehen und habe Kontakt aufgenommen mit einem Experten.
Professor Achim Wambach ist seit April 2016 Präsident des CEW, Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. In seiner Forschung beschäftigt sich Achim Wambach unter anderem mit den Schwerpunkten Marktdesign und Wettbewerbspolitik. Seit 2014 ist er Mitglied der Monopolkommission. Außerdem gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums an.
Sehr geehrter Herr Professor Wambach, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und dass Sie sich Zeit für mich und meine Hörer nehmen.
Herr Stelter, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Professor Wambach, ich habe ein spezielles Thema mit Ihnen vor. Und zwar wollte ich mit Ihnen über Knappheiten sprechen, natürlich generell, aber auch allgemein Thema Gas. Wie ist das eigentlich? Ich habe mal gelesen, die Wirtschaftswissenschaft sind eigentlich die Wissenschaft, die sich mit der Bewältigung von Knappheitssituationen schwerpunktmäßig beschäftigt. Ist das richtig?
Korrekt. Im Paradies braucht es keine Ökonomen. Also wenn alles im Überfluss vorhanden ist, dann muss man sich keine Gedanken machen, wer bekommt was nicht. Und dann braucht man auch keine Wirtschaftswissenschaften. Die fangen erst dann an, wenn es Knappheiten gibt.
Und was sind denn dann die Antworten der Wirtschaftswissenschaft so auf Knappheitssituationen?
Ja, das ist ein breites Feld, viele Antworten, aber wenn man sich mal so vorstellt, wie werden Sachen, Waren, Dinge zugeteilt, Studienplätze auch, also viele Sachen sind knapp, wie werden sie zugeteilt, dann gibt es grob, man kann rationieren, zuteilen oder über Preissysteme das machen. Und das war ja auch die große Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg. Walter Eucken hat ja gesagt, das Wichtige oder eins der wichtigen Prinzipien ist Preise als Allokationsinstrument. Und heute ist ein spannendes Forschungsgebiet das des Marktdesigns. Also wie kann man Zuteilungsregeln smart machen, auch wenn vielleicht Preise nicht möglich sind. Also zum Beispiel Nierentausch oder wir machen Projekte, wie werden Nahrungsmittel an die Tafel verteilt. Ja, auch das ist ein Knappheitsthema und auch da braucht man Zuteilungsregeln. Eine Tafel braucht vielleicht mehr Obst, die andere mehr Gemüse. Also wie finden diese Zuteilungen statt?
Das macht mich natürlich neugierig, weil wenn ich jetzt nicht nachfrage, fragen meine Hörer, warum fragen sie nicht nach? Also ich verstehe, Allokationsmechanismen über Preis verstehe ich, bin natürlich ein großer Fan davon, wobei natürlich da gibt es dann ja Ungerechtigkeiten, wo man halt ein Gerechtigkeitsgefühl gestört ist. Also Studienplatz, wo man sagt, na warum sollen nur diejenigen, die viel Geld haben, Medizin studieren, Beispiel. Das verstehe ich, da brauchen wir andere Mechanismen. Jetzt frage ich mal bei den Tafeln, wenn Sie so Allokationen vornehmen, was für ein Modell kommt, kann man es einfach erklären, das ist zu kompliziert. Was wäre denn das Modell, richtig zu allokieren, das Obst auf die Tafeln?
Ja, also vielleicht einen Schritt zurück, die Obst und Gemüse wird teilweise zentral verteilt auf verschiedene Tafeln. Und jetzt müssen die Tafeln anmelden, was sie brauchen. Und ein Gedanke, das ist in den USA auch schon implementiert worden, ist, man gibt denen quasi Spielgeld. Also die kriegen Geldeinheiten von 100 und können sagen, von den 100 gebe ich 30 für Lebensmittel und 70 für Gemüse. Oder letzte Woche hatte ich mehr, also für Obst und 70 für Gemüse. Letzte Woche hatte ich mehr Obst, deswegen diese Woche etwas weniger. Also da findet dann so eine Art Nebenmarkt statt, nicht mit echtem Geld, sondern mit Spielgeld. Aber dann kann die Tafel besser artikulieren, was sie braucht, also ihre Präferenzen, ne, das, was sie will, besser zum Ausdruck bringen.
Was sie im Prinzip machen, ist, sie erzeugen eine künstliche Knappheit beim Nachfrager. Der Nachfrager hat ein Budget, der Nachfrager hat eben kein unbegrenztes Budget mehr und sagt, ich hätte gerne von allem viel, sondern er muss selber eine Prioritätensetzung machen. Sie kriegen dies, und diese Prioritätensetzung, diese Präferenz zeigt sich dann in der Allokation der Ressourcen.
Sagen wir so, die Präferenzen sind immer noch unbegrenzt, jetzt um den Begriff, ich weiß, was die Tafel für Präferenzen hat und wie viel sie will, aber dass die mehr möchte, ist klar, ja, aber dann, sie muss artikulieren, von wem sie mehr möchte, also wenn es ein Trade-off gibt, ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen etwas mehr Obst oder etwas mehr Gemüse, was möchte ich diese Woche mehr haben? Das muss sie dann artikulieren.
Und dann wäre meine Frage, Studienplätze. Ich meine, bei mir ist es lange her. Ich erinnere mich noch an so Allokationsmechanismen. Es war so ein bisschen Lotterieverfahren, habe ich so einen Eindruck immer gehabt. Es gibt teilweise Note, teilweise Lotterieverfahren. Sind wir denn da beim richtigen Verfahren? Oder ich meine, oder was würde der Ökonom sagen, wie so ein Verfahren eigentlich sein sollte? Aber umgekehrt kann ich auch sagen, naja, wenn jemand Investmentbanker wird, verdient er hinterher auch viel Geld, dann kann er auch mehr Studienkredit zurückzahlen als jemand, der nicht so eine Ausbildung macht, als Beispiel.
Genau, das ist das eine Thema, brauchen wir Studiengebühren, und da sprechen sich ja viele Ökonomen dafür aus genau diesem Grund. Ja, mit einem Studium verdient man immer noch wesentlich mehr als mit einer Ausbildung, ja, also so ist es. Das andere ist aber, wie werden dann die Studienplätze zugeteilt? Ja, und auch in den USA, wo Studium kostet, muss es ja Zuteilungsregeln geben. Es ist ja nicht immer so, dass der am meisten zahlt, den Platz bekommt, sondern es gibt fixe Gebühren und dann wird zugeteilt. Al Roth hat für solche Zuteilungsmechanismen den Nobelpreis bekommen. Also er hat damals Medizinstudenten auf Kliniken, also nach dem Studium, dann gehen die in Kliniken, und dieser Zuteilungsmechanismus, den hat er mit designt. Und eine Sache, das ist eine einfache Sache, aber ist, dass man zum Beispiel nicht eine erste Runde von Schreiben rausschickt, du hast diesen Platz, und dann bekommen manche 5 Plätze angeboten, manche bekommen kein Angebot, und dann gibt es eine zweite Runde. Das kann sehr schnell sehr ineffizient sein, ja, weil ich bekomme dann vielleicht einen Platz, aber es kann ja sein, dass an andere Uni-Leute abgelehnt wurden und dann hätte ich da auch einen Platz bekommen. Vielleicht warte ich dann noch, und also wie man dieses Verfahren optimiert, ja, effizienter gestaltet, das ist mittlerweile recht üblich. Also das macht das Marktdesign, so werden Schulplätze in den USA verteilt, und auch die ZVS hat ein paar dieser Kriterien übernommen.
Jetzt haben wir ja gesprochen im Prinzip über Knappheiten, die wir kennen. Also Knappheiten, die schon länger bestehen oder die jedes Jahr wieder bestehen. Jedes Jahr im Herbst gibt es Studienplätze. Jede Woche will die Tafel neue Nahrungsmittelzusammensetzungen bekommen. Jetzt reden wir aber auch über andere Fälle, Stichwort Gasembargo. Ich meine, wir haben jetzt zur Zeit ist Diskussion, wir machen kein Gasembargo. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch damit rechnen, dass umgekehrt Russland den Gashahn zudreht. Also es ist ja nicht eine Entscheidung, die nur bei uns liegt. Und dann hätten wir über Nacht auch eine Knappheit. Ich meine, die Regeln, die wir gerade besprochen haben, gelten solche Regeln dann eigentlich auch bei so einer Knappheit, die quasi ad hoc massiv entsteht, wo ja praktisch das Umfeld sich so drastisch ändert? Was ist ja bei den anderen Fällen, die wir gerade diskutiert haben, eben nicht der Fall?
Ja, es sind diese beiden Elemente, also es geschieht sehr schnell und sehr drastisch. Und dann gelten zumindest die einfachen Regeln nicht mehr, aber die allgemeinen Regeln gelten immer noch. Hier kommt noch hinzu, man kann sich darauf vorbereiten. Also es ist ja was anderes, wenn wir ein Gasembargo morgen hätten oder vielleicht im Herbst hätten. Also wir können uns ja da bereits darauf vorbereiten. Aber ich will ein Beispiel nennen, im Krieg oder am Ende des Krieges waren Lebensmittelmarken manchmal unausweichlich. Also eine Rationierung war unausweichlich, da helfen also die alten Regeln, aber Preise sind besser, also Euken, wir brauchen Preise als Allokationsinstrument. Das funktioniert dann nicht, wenn die Mangellage so drastisch ist. Ja, das, und insofern wird man hier auch, wenn es dazu kommt, vielleicht einen Mittelweg zwischen Rationierung und Marktkräften wirken lassen, wählen müssen.
Da kommen wir gleich drauf, vielleicht ganz kurz als ein Beitrag von mir zur Diskussion. Ich habe kürzlich gelesen, in England gab es eine Studie, dass am Ende der Rationierung von Nahrungsmitteln nach dem Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung im Schnitt besser ernährt war als teilweise heute. Einfach deshalb, weil alle gleichermaßen Zugang hatten zu wertvollen Nahrungsmitteln. Aufgrund der Rationierung wurde jedem dasselbe gegeben in den Kalorien und natürlich auch aufgrund von Faktoren wie weniger Zucker und so weiter. Aber es war sehr interessant, da hat im Prinzip die Rationierung dazu geführt, dass eben einfachere Einkommensgruppen Zugang hatten zu Nahrungsmitteln, die sie sonst hätten gar nicht leisten können. Das war so ein interessanter Aspekt aus der Erfahrung damals. Aber kommen wir jetzt mal auf dieses Gasthema, weil jetzt haben wir gerade gesagt, naja, wir können uns darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt so lese, was Herr Müller sagt zu den Interviews, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir richtig weit sind bei den Vorbereitungen. Ich möchte jetzt nicht so irgendwelche politischen Aussagen hier, um Gottes Willen. Also ich fasse mal kurz zu meinem Verständnis zusammen. Wir haben wichtige Branchen, die wir massiv getroffen, wie die Glasindustrie, wie die chemische Industrie. Die chemische Industrie sagt sofort, wir sind die Schlüsselindustrie. Alles, was wir machen, fließt überall ein. Und übrigens zahlen wir 80.000 Euro pro Kopf Gehälter. Das heißt, es ist weit überdurchschnittlich. Wir sind großer Steuerzahler. Wir sind wichtig für den Standort. Dann kommt die Nahrungsmittelindustrie, die sagt, oh, Moment mal, wenn wir kein Gas mehr haben, dann können wir kein Brot mehr backen und können nichts mehr machen. Also wir sind völlig angewiesen darauf. Dann sagt der EU-Gesetzgeber, deutsche Gesetzgeber, nein, also ganz wichtig, wir stellen alles ab, aber keiner darf frieren. So, das klingt für mich zumindest erstmal so typische Knappheitssituation, verbunden mit massivem Lobbyismus, ist ja klar. Was machen wir?
Also so ist die Lage. Der Gesetzgeber hat gesagt, wenn es wirklich zu einer massiven Knappheit kommt, gibt es schützenswerte Kunden. Das sind die Haushalte, das sind Krankenhäuser, die dann geschützt werden. Für die Rationierung ist die Bundesnetzagentur zuständig. Mein Eindruck ist, dass es geschrieben worden in einer Situation, wo keine Knappheit da war, wo man sich auch nicht richtig damit auseinandergesetzt hat, ob das so möglich ist, ob das darstellbar ist. Das ist sicher nicht das letzte Wort. Also auch Haushalte können sparen, auch die können Heizung runterdrehen. Ja, was heißt, dass die bevorzugt bedient werden? Und die Unternehmen, Sie haben die erwähnt, das ist ja, manche Unternehmen werden stärker betroffen, andere Worten werden weniger stark betroffen. Wie berücksichtigt man das, wenn es wirklich zu einer Rationierung kommt? Ja, das ist ja doch eine sehr komplexe Thematik, die, was heißt stark betroffen? Ja, manche Sachen kann man sich hinzukaufen, manche kann man substituieren, bei manchen sind vielleicht weniger Mitarbeiter involviert, bei anderen mehr, manche können verlagern in andere Länder, in andere Städte. Das kann eine Bundesnetzagentur, die dafür zuständig ist, ja gar nicht alles überschauen, diese Lieferketten. Und deswegen gibt es gute Gründe, da auch auf marktähnliche Mechanismen zuzugreifen.
Aber das ist ja zurzeit nicht geplant. Also ich könnte mal einen Vorschlag machen. Was würden wir jetzt, ich meine, der Unterschied zu mir, haben Sie den Zugang zum Wirtschaftsministerium, was empfehlen Sie denn da? Sie haben ja das Ohr. Ich meine, was ist die Empfehlung des Ökonomen, der sich tagtäglich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt? Das ist eine dramatische Situation für das Land. Es drohen Industrien auf Dauer zu verschwinden. In so einer Situation ist es nicht nur so was Momentanes, wie man ein Corona-Restaurant macht kurz zu. Was wäre das Modell, was Sie vorschlagen?
Ja, also ich würde zwei sozusagen Situationen voneinander trennen. Das eine ist, was sollten wir jetzt machen zur Vorbereitung, weil wir haben kein Gasembargo, und dann, was geschieht in einem Gasembargo? Die Bundesregierung will kein Gasembargo. Ich sehe auch nicht, dass es von unserer Seite aus kommt, aber wer weiß, was Russland entscheidet, ob es Vergeltungsmaßnahmen braucht und dann den Gashahn zutritt. Also es kann passieren, und verletzlich sind wir insbesondere im Winter. Also im Winter ist der Gasverbrauch mehr als doppelt so hoch als im Sommer. Das sind sehr stark Gasnutzung für die Wärme, und da sind wir wesentlich angreifbarer, als wir im Sommer sind. Jetzt haben wir die Zeit zum Vorbereiten. Was bedeutet Vorbereiten? Das eine, ganz klar, Speicher füllen, also bereits jetzt schon die Gasspeicher füllen. Da finde ich, könnte noch mehr gemacht werden. Also die Regierung hat jetzt Ausschreibungen auch gemacht zur Speicherfüllen, ja, aber man könnte auch Unternehmen stärker dazu noch bewegen, jetzt auf Gas zu verzichten, also bereits jetzt zu substituieren. Das machen die schon, der Gaspreis ist sehr hoch, ja, aber zum Teil haben die langfristig Verträge, die bekommen das Gas noch sehr günstig und das verbrauchen sie. Ja, aber eigentlich dieses günstige Gas wäre auch hilfreich, um damit die Speicher zu füllen.
Also eigentlich müssten wir den Unternehmen das Gas abkaufen. Genau. Eigentlich müsste der Staat sagen, versucht so ein bisschen zu operationalisieren. Also wir gehen hin und sagen, wenn die BASF einen Liefervertrag hat, aber gar nicht so viel Gas braucht, welches Gas sie beziehen kann und den Speicher tut, dafür bekommen sie den Marktpreis. Sie kann quasi damit einen Gewinn machen, man gibt einen ökonomischen Anreiz, sozusagen auf diese Art und Weise mitzuhelfen, die Gasspeicher schneller zu befüllen, als sie ohne diese Maßnahmen voll wären.
Genau, deswegen macht die öffentliche Hand ja auch Auktionen, um Gas, also Speicherauktionen, um Gas einzukaufen für den Speicher, die finden derzeit statt. Die Vertragsstrukturen sind so verbunden, also man hat teilweise langfristig laufende Verträge, und dann kann man das Gas auch nicht einfach für andere Zwecke verwenden. Also hier könnte noch, glaube ich, ein gutes Stück mehr gemacht werden, wie auch jetzt der Gashandel flexibler gestaltet wird. Das Zweite ist aber, und dann, glaube ich, wird es sozusagen, da geht man auch in diese Vertragsstrukturen rein, was passiert dann, wenn wir wirklich in einen Engpass kommen? Und idealerweise haben wir die Strukturen vorher so gemacht, dass wir nicht in diese dritte Notfallstufe reinlaufen. Ne? Es gibt ja einen Gasrationierungsplan oder einen Gasnotfallplan, und die erste Stufe ist bereits ausgerufen, also in Alarmbereitschaft, aber sonst, also der Markt läuft weiter, und dann ist die zweite Stufe, ist die Alarmstufe, dann werden weitere Schritte getätigt, aber in der dritten Stufe, da kommt es dann zur Rationierung, und die gilt es eigentlich zu vermeiden. Ja, und da müsste viel im Vorhinein geschehen. Also wie können wir die Haushalte stark motivieren, dann auch einzusparen? Ja, also kann man sich da auch motivational natürlich vorstellen, dass man, wir sparen gemeinsam und unser Beitrag gegen Russland, aber man kann sich auch vorstellen, Preisinstrumente dann einzusetzen, also das, was Sie eben gesagt haben, warum kriegen die keinen Bonus, wenn sie einsparen, wenn sie 10% weniger verbrauchen als im Vorjahr, ne? Also das muss vorbereitet werden. Großes Thema ist europäische Koordinierung. Also wenn wir hier eine Gasknappheit haben, also die natürliche Reaktion wird sein, alle machen die Grenzen dicht, weil die merken dann Druckabfall, wir müssen unser Gasnetz schützen, ja, dann sind die Grenzen dicht. Ja, das muss vorbereitet werden, wie wird denn dann Gas zwischen den Ländern verteilt? Ja, das sollte übrigens jetzt schon geschehen, auch bei den Speicherbefüllungen. Da sind, also wir befüllen unsere Speicher, die Franzosen ihren, die Italiener ihren Speicher, aber sollte das nicht koordiniert erfolgen? Ja, weil wir haben ein gemeinsames Problem. Ja, wie gehen wir mit einer Knappheit rum, die Europa trifft? Die trifft nicht nur ein einzelnes Land, das trifft ganz Europa.
Sie haben mehr Insights, die Sie jetzt auch nicht logischerweise nicht in der Öffentlichkeit geben können, weil Sie ja mit der Politik im Austausch sind. Aber für mich ist es doch so, Sie sagen zu mir, man könnte mehr tun. Und gleichzeitig weiß ich, die Zeit läuft gegen uns und das Risiko ist erheblich. Also ist doch die Frage eben, also wir bräuchten heute, müssten wir quasi Gesetze oder Anreizmechanismen uns vorbereiten, damit wir im Prinzip die Anreize setzen, dass alle weniger, also eigentlich müssten wir heute einen Anreiz geben, uns jetzt schon alle weniger sparen. Die Unternehmen sollten jetzt schon in der Lage sein zu sagen, das Gas, was wir heute nicht verbrauchen, aber beziehen können, das lagern wir ein. Das geht immer in den Speicher zur Verfügung. Das ist der erste Hebel. Passiert nicht, müsste einen Anreiz geben. Zweitens sollten die Privathaushalte einen Anreiz bekommen zu sparen. Da gibt es einen Vorschlag, der genau in die andere Richtung geht. Von Sebastian Dullin und Isabella Weber, die haben ja gesagt, alle Haushalte sollten bis zu einer zum Grundbedarf einer 100 Quadratmeter Wohnung quasi vergünstigt Gas bekommen, um sie quasi die Bürger zu schützen vor dem Gaspreisschock. Motivation ist klar, soziale Komponente und darüber hinaus normaler Preis. Gleichzeitig gibt es natürlich viele, viele hunderttausende Haushalte genau in dieser Größenordnung. Also eigentlich bräuchten wir noch für die auch einen Ansparreiz. Also was machen wir jetzt? Ich lege nochmal, wenn wir den Preis ansteigen lassen und sagen, okay, du zeigst uns, du hast 10% gespart, dann kriegst du von uns einen Bonus. Langt das oder wie kann man das auch sozial, Entschuldigung, das ist so wirre Frage, aber wie kann man das sozial gestalten? Weil das wird die Politik sofort sagen, das ist ganz schwierig, können wir nicht machen, Haushalte haben wir tabu und vor allem haben wir Angst, die wählen uns nicht mehr. Also wie machen wir das mit der sozialen Komponente und gleichzeitig machen wir einen starken Anreiz, Privathaushalte sparen?
Ja, vielleicht ein Punkt vorneweg, also die Regierung macht ja schon einiges. Ne? Wir reden über Flüssiggasterminals für LNG, die schwimmende Terminals, die kommen sollen bis Ende des Jahres. Neue Lieferverträge werden besprochen. Diese Auktionen zur Befüllung der Speicher finden statt. Es gibt ein Gesetz, was auch die Rechte in den Speichern haben, dazu verpflichtet, diese aufzufüllen. Also da läuft schon einiges. Heißt aber nicht, dass man nicht mehr tun kann. Ja, das ist und jetzt auf die Haushalte. Also rein ökonomisch, was man ja möchte, ist, wir trennen das ja sauber, die Allokation und die Distribution. Also wir versuchen, die Zuteilung so effizient wie möglich zu machen, aber die Verteilungsfragen sozusagen unabhängig von der Zuteilung zu lösen. Da gibt es ja in der Ökonomie den ersten und zweiten Wohlfahrtstheorem, die sagt, das ist sinnvoll, wenn man es trennt, aber in der Realität funktioniert das meistens nicht. Man muss die Fragen gemeinsam beantworten. Und jetzt auf die Haushalte, was denkbar wäre, ist, die bekommen eine Zuteilung, ich sage jetzt mal 80% des Vorjahres, und wer dann mehr verbraucht, muss für den Mehrverbrauch aber dann den richtigen Preis, also die bekommen sie zum alten Preis. Wer dann mehr verbraucht, zahlt für den Mehrverbrauch den Marktpreis, also den hohen Preis. Wer aber weniger verbraucht, also nur 70%, kann das auch zum Marktpreis wieder zurückverkaufen. Also man kann
das sehr gut,
in den Markt geben. Ne? Das ist, insofern hätte man eine Absicherung, nämlich die 80% oder 90%, man könnte es auch denkbar, wäre es mit 100%, aber marginal wirkt der Marktpreis.
Also nochmal, Sie sagen 80%, da kriegst du zum normalen Preis. Wenn du über 80% hinausgehst, zahlst du, also zum früheren Preis, zahlst du den Marktpreis. Und wenn du aber es schaffst, unter 70% zu gehen, also einzusparen, noch mehr als du eigentlich, als wir erwartet hätten, als 20% Beitrag, bekommst du einen Bonus. Verstehe ich. Das könnte ich auch simpler machen. Ich könnte auch hingehen und sagen, wir schlagen vor, es gibt eine Sondersteuer auf privaten Gasverbrauch ab Herbst. Ich meine, wir machen Gas noch teurer. Und diese Steuer wird an jeden Gaskunden wieder ausgezahlt, pro Kopf.
Ja, also sagen wir so, auf das alte Modell, ein Problem ist, dass wir kein Smart Metering haben im Gasbereich. Ja, also wir
Strom ja auch nicht. Andere Länder haben das jetzt seit Jahren schon, hat Deutschland unter anderem auch nicht. Ja, genau.
Ja, aber so ist es und wir müssen in der Situation einen Mechanismus finden. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, marginal, also das ist das theoretische Konstrukt, aber man wird irgendeine Lösung finden, wo man sagt, wir machen, ne, wer weniger als 10% verbraucht, kriegt eine Prämie. Ne, und als statt dann sozusagen tagesgenau abzurechnen, das wird nicht funktionieren. Ja. Mit einer Steuer, also was man ja möchte, ist, dass die Haushalte in ihrer Entscheidung, dass die Heizung höher zu drehen oder weniger oder ein Zimmer mehr oder weniger zu heizen, das spüren diesen Preis. Ja. Ob die das nun über den Marktpreis spüren, über eine Steuer auf den reduzierten Preis, ja, das ist am Ende dann für die finanzielle Auswirkung auf den Haushalt egal. Es ist aber politisch natürlich gar nicht egal, ob ich das jetzt über eine Steuer mache oder über zum Beispiel ein Prämienmodell. Also ich habe viele Diskussionen geführt und das, was am meisten in der Politik auf Resonanz geführt hat, ist zu sagen, wir geben den Haushalten eine gewisse Zuteilung und dann dürfen die ihr Gas verkaufen. Ja, ja. Das zum Marktpreis, das kommt viel besser, das lässt sich auch viel besser präsentieren, als wenn man sagt, wir besteuern sie auch noch obendrauf. Ja,
also das gefällt mir auch besser, also nicht missverstehen. Ich wollte nur nochmal ökonomisch das nochmal, ich finde es auch besser, wenn es einen Anreiz gibt. Und es ist immer besser mit positiv und Steuern bin ich auch kein so großer Fan. Also das ist jetzt Haushalt. Das heißt, bei Haushalten haben wir das Potenzial. Jetzt kommen wir auf die Unternehmen nochmal. Wie machen wir es denn da? Weil ich meine, wenn wir da sagen, der Preis alleine entscheidet, es könnte ja sein, dass es Unternehmen gibt, die einfach sehr hohen Gasbedarf haben, als Prozessenergie und auch vielleicht als Rohstoff für ihre, was sie herstellen. Nehmen wir mal ein Düngemittel als Beispiel. Die wollen wir aber eigentlich gerne erhalten. Nur wahrscheinlich haben das, vielleicht sind es Unternehmen, die eigentlich nicht so eine gute Margensituation normalerweise haben, vielleicht nicht so eine starke Bilanz haben wie andere. Dann haben wir unter Umständen die Situation, dass Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, die eigentlich in einem Umfeld, wo die Knappheit geordnet entstanden wäre, überlebt hätten. Wie kommen wir da zu einem Entscheidungs- oder zu einem Mechanismus?
Also das im Prinzip ist das die Aufgabe des Marktpreises, ne? Für den es sich lohnt, der zahlt den Marktpreis und für den, der leichter ausscheiden kann, der tritt aus dem Markt aus. Nun ist es aber so, dass diese Rationierung ja gerade dann eintreten soll, wenn es keinen Marktpreis mehr gibt, also wenn der Markt zusammenbricht. Aus den verschiedenen Gründen, also ein einfacher Grund ist, dass dann Mondpreise gezahlt werden müssten, ja, dass die Preise so explodieren, dass man sagen kann, das halten wir nicht durch, ja, das kann keiner sich leisten. Ein Vorschlag, der auch aus dem Strommarkt kommt, ist, und im Gasmarkt jetzt auch schon eingesetzt wird, ist, Unternehmen jetzt mit ihnen Verträge abzuschließen, dass sie dann aus dem Markt rausgehen. Also wir wissen ja nicht, wer am leichtesten aus dem Markt rausgeht. Warum versuchen wir das nicht rauszufinden, zum Beispiel über eine Auktion? Also wir machen jetzt eine Vergabe, die sagt, wer ist bereit, wenn es zu einem Embargo kommt oder wenn die Preise ein gewisses Niveau überschreiten, aus dem Markt sich rauszuziehen? Und das zahlen wir, dafür zahlen wir.
Also, wie bei der Stilllegung der Kohlekraftwerke, wo es ja auch ein Auktionsprozess war, wo man gesagt hat, für so und so viel, wenn ihr mir so und so viele Millionen gebt, lieber Staat, dann mache ich meine Kohlekraftwerk zu. So hat es ja funktioniert. Genau. Also so sagen wir im Prinzip, wenn ihr mir so und so viel Geld gebt, dann steige ich aus, weil dann kann ich quasi mit der Einnahme, die ich von euch bekomme, mir einen alternativen Weg suchen.
Ja. Und wir kennen, genau, so ist es. Und wir können das jetzt, kennen wir das eigentlich aus der Regelenergie, dass man dann mal für eine Stunde rausgeht oder für zwei Stunden rausgeht, wenn das Netz überlastet ist. Ja, das kennen wir im Strommarkt und auch im Gasmarkt. Aber hier ist natürlich ein anderes Thema. Hier muss ich rausgehen, eventuell für 6 Monate, ja, wenn so ein Gasembargo da ist. Ja, also ich muss ganz anders mich darauf vorbereiten. Ich muss ganz andere Planungen machen. Und vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Dann muss ich nicht rausgehen. Aber wer das am besten kann, also welche Produkte am besten verzichtbar sind, wer die Lieferketten umplanen kann und das besser im Griff hat, das weiß der Markt, ja, das weiß kein Regulator, ja, und das wird so eine Auktion wird das zeigen und die Hoffnung ist dann auch, wenn man genügend findet, die sagen, okay, wenn es dazu kommt, treten wir aus, dann wird es in der Situation vielleicht gar nicht notwendig sein zu rationieren, weil schon genügend Verzicht eingekauft worden ist.
Spielen wir es nochmal durch. Ich meine, meine Hypothese wäre, wenn wir dieses Verfahren wählen, dass ohnehin die Unternehmen ausscheiden, freiwillig aus dem deutschen Gasverbrauchsmarkt, sage ich mal so, die ohnehin in Deutschland als Standort perspektivisch keine Chance gehabt hätten aufgrund der ohnehin strukturell steigenden Energiepreise. Also würden wir damit nur eine Entwicklung, die ohnehin da wäre, nur beschleunigen?
Das kann sein, aber dann wird es ja auch billig. Ne? Also wenn die Unternehmen sagen, ich wäre sowieso rausgegangen, ja, dann wollen die auch nicht groß dafür entschädigt werden. Ja,
ja gut, wobei die Frage natürlich, und das geht einen Schritt zurück, und ich bin beileibe kein Planwirtschaftler, aber ich könnte die Frage aufwerfen, wollen wir als Standort wirklich bestimmte Branchen verlieren? Weil ich meine, wir haben es jetzt immer so getan, als ginge das mit den Energiepreisen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr starke Beschleunigung in kurzer Zeit. Und wir wissen ja, in anderen Ländern, die Stahlindustrie blickt nach Frankreich, blickt nach Schweden als Standort, wegen Zugang zu günstiger Energie. Ich weiß nicht, für mich so ein bisschen, wir allokieren jetzt den Schock, habe ich verstanden, wir verschaffen Allokationsmechanismen, um diesen Schock der Knappheit umzugehen. Aber die Frage ist halt, laufen wir Gefahr, dass wir da Porzellan zerstören oder Strukturen zerstören, wo wir in ein paar Jahren sagen, verdammt nochmal, die kommen nicht mehr wieder und die sind aber eigentlich wichtig gewesen für unser aller Wohlstand?
Das kann passieren. Die ökonomischen Modelle, die die Auswirkungen des Gasembargos simuliert haben, ja, da unterscheide ich immer die beiden Stoßrichtungen. Das eine ist sozusagen der langfristige Gedanke, was passiert, wenn wir halt auf diese Industrien dann nicht mehr haben, wie stark sind wir da betroffen? Das andere sind die kurzfristigen. Und kurzfristig kann sehr viel passieren. Also die Modelle zum Beispiel haben eine andere Implikation, wenn das Gas preislich verteilt wird oder wenn es halt an Haushalte zugeteilt wird. Dann sind die Auswirkungen kurzfristig viel dramatischer, als wenn der Marktmechanismus noch weiter wirken kann. Langfristig ist halt die Kraft der Substitution schon sehr stark. Also die Modelle, die auf Verluste zwischen 1-3% kommen, die haben...
Also Sie meinen Bachmann-Papier, meinen Sie das?
Da waren ja viele mit beteiligt. Ja. Ne, das kommt in dem komplexen Modell sogar auf Verluste unter 1%. Und das sind die langfristigen Verluste, weil hier doch sehr stark substituiert wird mit Produkten aus anderen Ländern, mit Industrien, Verlagerung der Produktion in andere Länder. Und dann baut sich in Deutschland, wird dann eine andere Industrie gestärkt. Ja, weil, also das sind ja alles Kapazitäten, die dann für andere Zwecke genutzt werden. Das ist die langfristige Sicht. Ja, dann müssen Mitarbeiter in andere Unternehmen gehen und umgeschult werden und so weiter. Ja, kurzfristig würde uns das sehr stark treffen. Und insofern, also bleibt das Credo, kurzfristig alles zu tun, dass wir nicht in diese Rationierung reinlaufen. Langfristig sollten wir aber auch jetzt nicht sozusagen, die Welt geht nicht unter, wenn es passiert, sondern langfristig würden dann die Marktkräfte werden dann entsprechende Substitutionsmöglichkeiten auftun.
Die Frage für mich ist so ein bisschen, jetzt frage ich Sie mal als Ökonom, weil Sie kennen diese Modelle viel besser beurteilen. Ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwelche Kollegenschelte betreiben. Die haben sich eh schon genug untereinander gestritten, die jeweiligen Lager. Ich möchte Sie gar nicht da reinziehen. Aber meine Frage wäre, wie kann man eigentlich als Ökonom solche langfristigen Aussagen treffen? Weil das setzt ja sehr viel Annahmen voraus. Das setzt ja voraus, in der Tat, dass die Mitarbeiter neue Jobs finden. Das setzt ja auch voraus, dass wenn beispielsweise ein 80.000 Euro Chemiearbeiterjob verloren geht, dass ich dann einen 80.000 Euro Job woanders finde. Und das ist ja nicht immer gesagt, dass wir das tun. Weil ich bin ja ein bisschen ketzerisch. Ich sage immer, die meisten Industrien, die wir in Deutschland haben, stammen aus der Kaiserzeit. Ich meine, wir haben eigentlich nichts Relevantes seither. In den wichtigsten Zukunftsbranchen sind wir nicht mit dabei. Ich meine, ich pointiere jetzt ein bisschen. Und dann ist es nicht so, dass das plötzlich morgen alle Apple, den zweiten Apple hier aufbauen. Das ist ja nicht so absehbar, wenn die BASF nicht mehr da sein sollte. Also wie ernsthaft kann man diese Langfristaussagen denn nehmen?
Also zum einen, die deutsche Wirtschaft ist schon innovativ. Die ist zwar alt, aber innovativ, ja. Also wir sind in den Branchen, wo wir tätig sind, auch führend. Ich nehme die Modelle sehr ernst. Mittlerweile haben ja viele andere Institute, die OECD, der IMF hat so Modelle gemacht, die alle in der ähnlichen Größenordnung landen, ja. Das ist, je nachdem, wie sie die konjunkturellen Auswirkungen modellieren, kann es auch dann auf die 6-7, in manchen Modellen bis 10% BIP-Verlust kommen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die kommen bei diesen 3%, 3-5%, die haben dasselbe Niveau. Das eine ist, ich glaube, das müsste man schon so sagen, die Substitutionskräfte sind sehr stark. Die Wirtschaft stellt sich sehr schnell auf die Situation ein. Ich finde, das war ja auch ein Ergebnis in Corona, wie schnell Maskenherstellung umgestellt wurde, wie schnell die Unternehmen reagiert haben, wie schnell wir auch die Medikamentenproduktion ausgerollt haben. Ja, das ist schon, die Wirtschaft reagiert sehr schnell, wenn die Anreize stimmen. Und Substitutionsmöglichkeiten sind sehr stark. Klar, in dem Modell wird schon angenommen, der Arbeitsmarkt, der ist liquide und gut, unser Arbeitsmarkt steht auch sehr gut da. Ja? Deswegen, ich würde die Modelle schon ernst nehmen. Was damals in der Diskussion so hochgekocht war, ist, dass man auf Basis des Modells gesagt hat, und deswegen müssen wir ein Embargo machen. Aber das Modell macht ja nur eine Seite, die langfristige Analyse. Die konjunkturelle Analyse war nicht drin und außerdem der Nutzen des Embargos war auch nicht drin. Also wir müssen ja da auch immer eine Kosten-Nutzen-Vergleich machen, der natürlich höchst politisch ist. Ja, wie baut sich das Embargo in die gesamte Sanktionspolitik ein? Ich glaube, das hat das Ganze viel mehr dramatisiert als jetzt dieses reine Modell, was ein Baustein ist. Und wie gesagt, andere Modelle haben eine ähnliche Größenordnung gezeigt. Also deswegen würde ich davon nicht wegrutschen. Und was ist denn die Alternative? Also wenn ich doch überlegen will, was sind langfristige Auswirkungen? Die EU, die macht permanent Studien, was sind langfristige Auswirkungen der Klimapolitik? Dann muss ich auf diese Modelle zugreifen, ja, weil das ist sozusagen die beste Systematik, um die langfristigen Auswirkungen wirklich in der Volkswirtschaft zu analysieren. Sonst hangel ich mich an Anekdoten und habe dann die Geschichte hier und die Geschichte da. Aber ob das ein kohärentes Bild ist, das sehe ich nur im Gesamtmodell.
Genau, wobei bei der EU kann man auch wieder sagen, ich habe mit Professor Felbermayr, Ihrem Kollegen, ja vor einigen Monaten mal einen Podcast gemacht zum Thema hier Grenzausgleichsabgabe und ähnliches, und der war sehr skeptisch. Und wenn natürlich das Modell davon ausgeht, dass eine Grenzausgleichsabgabe funktioniert und gleichzeitig vielleicht nicht funktioniert, dann haben die Modelle auch einen begrenzten Wert. Aber ich brauche mal jetzt, glaube ich, das fast gar nicht aufmachen. Ich habe mal eine generellere Frage. Also ich versuche mal ganz kurz mein Zwischenfazit zu ziehen. Sie haben im Prinzip gesagt, wir müssen heute anfangen zu handeln und jetzt schon mit Anreizen arbeiten. Bei Unternehmen heute mit Anreizen arbeiten, bei Privaten für den Winter die Anreize vorbereiten. Das habe ich verstanden. Und ich glaube auch jetzt mal, dass jetzt Leute sich rational verhalten und dass sie sagen, wenn ich mehr Geld in der Tasche habe, dann mache ich das auch. Das glaube ich sowohl bei Unternehmen sowieso, aber ich glaube es auch beim privaten Haushalten. Da können wir auch im anderen Podcast machen, glaube ich, sprengt den Rahmen. Die Frage ist so ein bisschen, also in meiner Wahrnehmung, wenn ich auch andere Politikfelder anschaue, dass ich immer den Eindruck habe, dass die Politiker dem Preismechanismus und dem Marktmechanismus nicht so richtig trauen. Dass dann eher gesagt wird, wir müssen es aber vorgeben, dass Elektroauto gefahren wird, wir müssen es aber vorgeben, dass wir Windräder bauen. Irre ich mich da oder würden Sie sagen, naja, generell würde es uns gut tun, in der Wirtschaftspolitik wieder mehr über Preissignale zu gehen als über Vorgaben?
Ja, da ist was dran. Das ist ja die alte Diskussion. Was mache ich über Verbote und was mache ich über Anreize? Also alle Ökonomen setzen sich ein für CO2-Preise, dass die zum Beispiel in der Klimapolitik diese starken Anreize geben. Und mittlerweile haben die auch eine Dimension, dass sie wirken. Der Emissionszertifikatehandel, der ist ja scharf gestellt sozusagen. Also die Preise wirken. Sagen wir so, in Deutschland, die Eingriffe in die Preise, da hält sich die Politik meistens zurück. Also es gibt
also außer bei Wohnungspreisen, nicht?
Genau, war ja auch eine starke Diskussion. Buchpreisbindung haben wir noch und wir haben Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente. Und ich glaube, die haben auch beide ihre negativen Auswirkungen, ja, aber das sind so, es gibt ganz wenig Märkte, wo wirklich dann über die Preise eingegriffen werden. Also ich denke, mittlerweile haben wir so viel Erfahrung, Verständnis mit Preisallokation, Marktdesign ist in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich so stark geworden als Thema, wie man dann Märkte auch schlaue Regeln macht, dass ich vielleicht eine Erkenntnis, auch ein Markt ist nicht gleich Markt. Also man kann auch Märkte gut und schlecht haben oder zu besseren und schlechteren Ergebnissen führen. Und insofern glaube ich, ist es schon sinnvoll, soweit es geht, auf diese Preismechanismen zu setzen.
Herr Professor Wambach, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Antworten von Ökonomen auf Knappheit, lassen wir so formulieren. Und ich hoffe mal, dass dieser Fall nicht eintritt, aber wenn er eintritt, dann würde ich wirklich hoffen, dass diejenigen, die den Podcast hier hören und was zu sagen haben in Berlin, das dringend umsetzen, was sie vorgeschlagen haben. Dann würde ich im Herbst plötzlich sagen, oh, die Russen liefern kein Gas mehr und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Weil dann haben wir, wenn ich es richtig verstanden habe, das schlechteste aller Ergebnisse, weil dann der Einbruch unnötig tiefer wäre in der wirtschaftlichen Entwicklung, als er wäre, hätten wir vorher diese Allokations- und Preismechanismen bereits vorbereitet.
Genau, Herr Stelter, herzlichen Dank.
Kommen wir zum Fazit. Professor Wambach hat sehr schön erläutert, dass es Anreizmöglichkeiten gibt, marktwirtschaftliche Instrumente bereits jetzt den Gasverbrauch zu reduzieren und vor allem für die akute Krisensituation eines Gasembargos die richtigen Anreize zu setzen. Das sollten wir natürlich jetzt schon vorbereiten. Und da wurde im Gespräch auch deutlich, ja, die Bundesregierung macht einiges, aber sie macht nicht genug. Wenn der Präsident der Bundesnetzagentur, wir haben ihn vorher gehört, davon ausgeht, dass man im Prinzip über Rationierungen geht und dass man vor allem privaten Haushalte ungeschoren davonkommen lässt in so einer Situation, dann ist das das falsche Modell. Wir brauchen diese Anreize, um jetzt zu sparen. Und wir brauchen diese Anreize, um sicherzustellen, dass wir im akuten Notfall nicht lebenswichtige Industriesektoren abschalten müssen, einfach deshalb, weil wir auf der anderen Seite den privaten Haushalten nicht einen stark genugen Anreiz geben, einen Beitrag zu leisten. Hier kann man heute noch handeln und das ist dringend nötig, dass wir das tun. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Der sogenannten Übergewinnsteuer. Sehr populär von einigen Ökonomen, auch von Professor Fratscher, wieder in dieser Woche auf Twitter, ganz stark dafür plädiert, das wäre nötig. Er hat geschrieben auf Twitter, wenn der Staat Unternehmen hilft in der Corona-Zeit, wenn sie quasi keine Gewinne haben, dann ist es nur legitim, dass er dann, wenn sie Gewinne haben, eine Übergewinnsteuer erhebt. Da frage ich mich natürlich so ein bisschen nach dem Motto, naja, sie zahlen eigentlich immer Steuern, außer sie machen keinen Gewinn. Und ich glaube, insofern haben wir so einen Ausgleich schon. Aber wie gesagt, Professor Fratscher war der Auffassung, man müsste die Übergewinnsteuer einführen. Und darüber hinaus ist er natürlich damit im richtigen Umfeld unterwegs. Denn in der Politik, gibt es ja durchaus mehrere Stimmen, die sich auch eine Übergewinnsteuer vorstellen können.
In dieser Zeitenwende sollte es auch keine Denkverbote geben. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir im Moment sehen, wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem übergebührlich am Horror dieses Krieges verdienen, wann sollten wir doch eine Übergewinnsteuer einführen, die genau dem aktiv entgegenwirkt und dafür sorgt, dass auch die sich finanziell daran beteiligen, dass wir alle gut und vor allem mit einem stärkeren Zusammenhalt durch diese Krise hindurchkommen.
Allein die Bilanzzahlen der europäischen Energiekonzerne offenbaren uns, worüber wir hier genau reden. Gewinnsteigerungen, Sie kennen sie, von Shell 6,6 Milliarden oder 146% mehr nach Steuern. Totalfina 6,5 Milliarden nach Steuern und eine Gewinnsteigerung von sage und schreibe 187%. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss ein Teil dieser Übergewinne endlich abgeschöpft werden und vor allen Dingen für die Entlastung der Menschen auch in dieser Bundesrepublik genutzt und damit auch weitergegeben werden.
Doch was ist das genau, der Übergewinn? Das lohnt sich nämlich mal reinzuschauen. Also, es gibt eine saubere Definition von Übergewinn. Übergewinn ist derjenige Teil des Gewinns, der nach der Befriedigung der Renditeanforderung von allen Investoren, also der Eigenkapitalgeber und der Fremdkapitalgeber, übrig bleibt. Übergewinne werden also dann erzielt, wenn die Gesamtkapitalrendite höher ist als die Kapitalkosten der Unternehmung. Das ist das, was Ökonomen unter Übergewinn verstehen und vor allem Investoren unter Übergewinn verstehen. Das dürfte nicht das sein, was die Politik unter Übergewinn versteht. Denn was wir hier sehen, ist im Prinzip Folgendes. Wir sagen hier, es gibt eine Mindestrenditeerwartung und nur wenn diese Mindestrenditeerwartung überhaupt erfüllt wird, erst dann erwirtschaften Unternehmen einen Übergewinn. Davor decken sie im Prinzip nur ihre Kapitalkosten. Wie gesagt, die Politik versteht darunter was ganz anderes. Die Politik fokussiert sich auf die sogenannten Windfall Profits. Das sind also Gewinne, mit denen man als Unternehmer nicht rechnen konnte, weil sie sich durch bestimmte äußere Ereignisse ergeben. Ich gebe mal ein Beispiel. Es ist schlechtes Wetter, die Flugzeuge können nicht starten und die Hotels am Flughafen sind plötzlich alle ausgebucht, und das zu höheren Preisen. In gewisser Hinsicht sind das Windfall Profits für die Hoteliers, mit denen sie nicht rechnen konnten. Eben deshalb, weil die Flugzeuge wegen schlechten Wetters nicht fliegen konnten. In so einem Fall käme, so glaube ich zumindest, die Politik nicht auf die Idee, eine Übergewinnsteuer zu erheben. Aber im Falle des Krieges in der Ukraine schon. Ölfirmen, vereinzelt wird auch schon von Rüstungsfirmen gesprochen, sollen also den Mehrgewinn, das wäre übrigens die korrekte Bezeichnung, den Mehrgewinn, den sie gemacht haben, an den Staat abliefern. Doch was ist davon zu halten? Ich dachte mir, wenn ich schon mit Professor Wamba spreche, frage ich ihn noch kurz mal nach seiner Einschätzung. Lieber Wamba, ich habe dann doch noch eine andere Frage. Und zwar das Thema der Übergewinnsteuer. Es ist ja jetzt überall in den Medien. Erst haben sie Grün gefordert, jetzt fordert es die SPD. Namen brauche ich nicht zu nennen. Es gibt eine Übergewinnsteuer in Italien. Die Engländer machen eine Übergewinnsteuer, wobei die sagen eigentlich korrekterweise Windfall Tax, weil eigentlich ist es ja nicht Übergewinn, sondern Mehrgewinnsteuer. Was sagt man denn eigentlich aus ökonomischer Sicht dazu?
Also sagen wir so, die reine Ökonomie, also jetzt die theoretische Ökonomie, schaut sich ja das Steuersystem an. Was sind die verzerrenden Wirkungen? Also Ehegattensplitting, was hat das für eine Auswirkung auf die Arbeitsbeteiligung eines Ehepartners? Überhaupt Einkommensteuer, wie wirkt das, wie wirkt es auf die Anreize? Und die Windfall Profit Tax, also die Steuer auf diese Windfall Profits, ist eine Steuer auf Gewinne, wo keiner was für kann, die einfach einem zufliegen. Also ne, Windfall, ja, die fliegen einem zu und die haben keine verzerrende Wirkung. Und wenn man die identifizieren könnte und man würde sie besteuern und die Regeln wären klar, dann würden die Finanzwissenschaftler sagen, ist eigentlich eine schöne Steuer, weil die schadet keinem. Ja. Da stecken aber eine ganze Menge von Wenn-Dann-Sätzen drin. Also man muss sie sehr klar identifizieren. Wir kennen es übrigens bereits, wenn Baugebiet ausgewiesen wird, neues Baugebiet, da gibt es auch eine Sondersteuer drauf, weil die Person, die dieses, ne, die dann halt der Landwirt, der dann ein Feld hat, das war halt viel weniger wert. Jetzt mit einem Schlag ist das Baugebiet, ist es viel mehr wert. das gibt keine Anreize, dann das Feld besonders vorher zu bedienen, und dann wird ein Teil davon wegbesteuert. Also so ganz unnatürlich ist das nicht, dieser Gedanke. Jetzt ist es aber so, wie identifiziere ich die Unternehmen und wie unterscheide ich die Windfall Tax von anderen Steuerarten? Und man kann sich jetzt gut in Großbritannien vorstellen, die das auch eingeführt haben, die haben halt Unternehmen, die haben Erdölfelder. Und der Erdölpreis ist jetzt sehr stark gestiegen, ja, und dass man sagt, also sagen wir, für den Gewinn könnt ihr echt nichts dafür. Oder nehmen wir Norwegen. Also Norwegen hat ein blendendes Jahr gemacht, ja, die haben sehr hohe Einnahmen, ja. Jetzt besteuern wir nicht Norwegen, aber da kann man schon sagen, das ist aber jetzt nicht unbedingt, da ist keine Gegenleistung dahinter, ja, da war auch keine Anreize, die haben einfach nur das gemacht, was sie immer gemacht haben. Ja, und das ist aber jetzt, wenn wir den Energiesektor nehmen, vieles, was die machen, hat ja schon auch, also machen die, weil da hohe Preise sind. Also jetzt neue Verträge mit Flüssiggas abschließen, neue Einsparmöglichkeiten zu generieren, vielleicht die Kunden zu motivieren, dass die weniger Gas verbrauchen. Ja, das sind alles Maßnahmen, die sie machen, weil wir hohe Preise im Gas oder jetzt im Ölsektor haben. Ja, und damit machen sie natürlich mehr Gewinne, das ist schon klar. Aber wenn man die jetzt wegbesteuert, besteuert man die Anreize weg, die diese Unternehmen haben. Und die will man ja behalten. Also man will ja nicht die Anreize wegbesteuern. Ja. Hinzu kommt, dass es also juristisch sehr schwer ist, sauber zu definieren. Eine Steuer im Nachhinein ist auch immer problematisch, ja, also zu sagen so jetzt. Und dann ist der Ertrag, der damit generiert wird, der ist vermutlich sehr gering. Ja. Also die Unternehmensbesteuerung hat ja gar nicht so einen hohen Anteil an unserem Steuereinkommen. Also deswegen eine ganze Reihe von technischen Fragen. Ich glaube, konzeptionell ist das schwere Problem. Wie unterscheide ich den Teil der Steuer, der wirklich das Geschenk war, der Gewinn, der, ne, also Geschenk im Sinne von der Situation gebunden. Also keiner würde sagen, der Krieg war ein Geschenk, ja, aber was damit und wo gebe ich die falschen Anreize?
Die Grenze ist in der Tat schwer zu definieren. Mir leuchtet das ein. Also vielen Dank noch für diese kurze Kommentierung der Diskussion zum Thema Übergewinnsteuer. Herr Professor Wambach, herzliche Grüße nach Mannheim. Vielen herzlichen Dank, für was Sie in der Zeit genommen haben für den Podcast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Was mich zu meinem Fazit führt, dass ich wie meistens auch in dieser Woche in meiner Kolumne für das Handelsblatt zusammengefasst habe. Wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link www.handelsblatt.com/mehrperspektive ein Vorzugsangebot für Sie reserviert. Ich wiederhole nochmal, www.handelsblatt.com/mehrperspektive. Mehr Perspektive bitte ohne Leerzeichen und als ein Wort. Sie finden diese Informationen auch in den Shownotes auf Ihrem Player oder auf meiner Webseite. Doch was ist nun mein Fazit? Nun, mein Fazit ist, die Übergewinnsteuer bestraft mutige Investoren. Und das wollen wir nochmal ganz kurz durchgehen. Wir wissen, dass wir jetzt den sogenannten Tankrabatt haben und dass eben der Eindruck besteht, dass die Mineralölkonzerne diesen Tankrabatt nicht vollständig an die Konsumenten weitergeben. Und deshalb gab es diesen Ruf nach der Übergewinnsteuer. Wir wissen auch, dass Länder wie Großbritannien und Italien entsprechende Gesetze bereits angekündigt haben. Doch jetzt denken wir es doch mal durch. Was wäre denn zu besteuern? Nehmen wir zum Ersten den Fall Deutschlands. Wenn also die Mineralölkonzerne mit dem Verkauf von Benzin und Diesel und Super in Deutschland höhere Gewinnmargen realisieren würden als in anderen Staaten der EU, dann könnte man sagen, aha, hier gibt es eine Überrendite und diese ist zu besteuern. Nur kann es solche dauerhaft höheren Margen eigentlich in funktionierenden Märkten nicht geben. Denn wäre es profitabler, Benzin, Diesel und Super in Deutschland zu verkaufen, würden die Konzerne mehr Mengen nach Deutschland bringen, was dazu führen würde, dass die Margen entsprechend sinken würden. Wäre dies nicht der Fall, dauerhaft, dann in der Tat spricht es dafür, dass der Markt nicht funktioniert. Das wäre dann aber ein Thema für das Kartellamt. Und wir wissen, das Kartellamt hat sich so auch geäußert, dass das Kartellamt eben keine Anzeichen dafür hat, dass der Markt im Mineralölbereich nicht funktioniert. Und selbst wenn wir sagen würden, jawohl, da gibt es eine Differenz, dann stellt sich die Frage, wie der unberechtigte Anteil an der Gewinnmarge überhaupt ausgerechnet werden würde und wie man den dann besteuern sollte. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Die Alternative ist, und das machen ja die Briten, weil dort eben Shell und BP sitzen, sich die Konzerngewinne anzuschauen. Und dann kann man was machen wie die Italiener. Die Italiener haben gesagt, wir besteuern den Anstieg der Gewinne. Und die Briten haben gesagt, wir besteuern einfach das Niveau. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob die Tatsache an sich, dass die Gewinne im Zuge höherer Ölpreise gestiegen sind, schon ausreicht, um zu sagen, dass es Übergewinne sind. Schauen wir uns mal die Zahlen an. In dieser Woche kostete Öl der Sorte Brent etwas weniger als 120 US-Dollar pro Barrel. Das sind 63% mehr als vor einem Jahr und rund 20% mehr als vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Das heißt, wir haben einen Preisanstieg. Aber der Preis liegt immer noch nur geringfügig über dem Niveau von März 2011 bis Mai 2014 und immer noch deutlich unter dem Niveau von 2008. Das heißt, hier einen Übergewinn nachzuweisen, dürfte schwerfallen. Denn wenn die Unternehmen jetzt profitabler sind, zum Beispiel bei gleichem Ölpreis wie vor 4 Jahren, dann deutet es darauf hin, dass die Unternehmen entsprechend Kosten gesenkt haben. Ist das unzulässig? Ich denke nein. Und dass wir an den Zapfsäulen in den letzten Wochen immer neue Rekorde gesehen haben, das liegt eben ganz einfach daran, dass wir heute einen deutlich schwächeren Euro haben und deshalb bei gleichem Dollarpreis in Euro gerechnet Öl deutlich teurer ist und natürlich auch daran, dass die Politik in den letzten Jahren alles daran gesetzt hat, über Steuern Benzin und Diesel deutlich teurer zu machen. Der Krieg ist also nicht die Hauptursache für den Anstieg des Ölpreises, einfach deshalb auch, weil das russische Öl ja nicht vom Markt verschwindet. Da gab es in dieser Woche eine interessante Studie auch im Economist, ein Chart, wo man gesehen hat, überall, wo die Europäische Union Öl bezieht, über Pipelines, sind die Importe von russischem Öl in den letzten Wochen sogar gestiegen. Das heißt, es gibt keinen Rückgang des Angebots und deshalb kann man auch nicht sagen, dass der Krieg zu einem weltweit höheren Preisniveau geführt hat. Die Ursache, die eigentliche Ursache für den Anstieg der Ölpreise liegt im auch klimapolitisch motivierten, deutlichen Rückgang der Investitionen in die Erschließung neuer Quellen. Ich habe schon mal erwähnt, aber im Zeitraum von 2015 bis 2020 haben sich die Ausgaben für die Erschließung von Öl- und Gasquellen mehr als halbiert. Das bedeutet im Klartext, die Gewinne der Preissteigerungen heute sind genau jene Unternehmen, die trotz der relativ tiefen Ölpreise in den letzten Jahren und trotz der unsicheren Aussichten bezüglich der Nutzungsdauer der von ihnen erschlossenen Quellen, mit Blick auf das Thema, wir wollen uns loslösen von fossilen Brennstoffen, die trotz dieser Unsicherheiten investiert haben. Damit sind es also keine Übergewinne, sondern es handelt sich um die berechtigte Vergütung für unternehmerischen Mut. Hier nun mit Zusatzsteuern zu agieren, mag populär sein, widerspricht jedoch den Grundprinzipien unserer Wirtschaftsordnung und sendet ein negatives Signal an alle Unternehmen, müssen diese doch fürchten, in Zukunft zu einer wie auch immer begründeten Sonderabgabe herangezogen zu werden. Im Ölsektor übrigens schwächt dies westliche Firmen zusätzlich im Wettbewerb mit Staatskonzernen wie Saudi Aramco, was weder im Interesse der Versorgungssicherheit noch im Interesse des Klimaschutzes sein dürfte. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik, Anregungen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.